So, ihr Lieben, ja, sehr gerne zum Anlass auch von diesem ersten Adventssonntag möchte ich sehr gerne so eine Bibelstelle lesen, die im Kontext von dem, was wir schon, dieser Gottesdienst hat begonnen mit wunderschönen Liedern, die auf die Geburt Jesu, auf die Zeit uns einstimmen. Und ich finde es sehr schön, dass wir diese Tradition bewahren, auch mit diesem wunderschönen Adventskranz. Das ist auch ein Applaus wert, ihr Lieben, da ist so viel Liebe. Und wir hier in Groß, zu Hause, in der Mitte des Tisches oder woanders, diese vorbereitende Zeit, dann auf Heiligabend, auf die Geburt von Jesus. Und ich möchte natürlich aus Lukas 1 die Verse 78 und 79 lesen. Ich lese folgenden Vers. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Danke für dein Wort, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du es lebendig machst und es zu einem Reden verwandelst, zu einem persönlichen Reden für uns. Amen. Ja, diese zwei Verse sind herausgenommen aus einem Lobgesang, aus einem Lied, was ganz spontan in der Inspiration des Heiligen Geistes ein Priester des Tempels mit dem Namen Zacharias gesungen hat. Und ich erzähle ganz kurz gleich die Geschichte zu ihm. Aber wenn es darum geht, ich meine, heutzutage schauen wir Netflix-Filme und im Moment ganz, ganz in ist auch zum Beispiel, wie ist die Vorgeschichte von Herr der Ringe? Und das ist im Moment sehr, 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 sehr populär. Ich möchte uns heute in der Vorgeschichte des Ereignisses von dieser Nacht, wo uns der Heiland geboren wurde. Und wer das genau lesen will, in Lukas Evangelium Kapitel 1, da finden wir die Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte der Geschichte von Weihnachten und von der Geburt von unserem Herrn fängt mit einem älteren Ehepaar an. Dieses Ehepaar mit Namen nicht Lilibet, sondern Elisabeth und Zacharias. Von ihnen wird gesagt, sie waren gottesfürchtig. Bitte achtet darauf, wenn das Neue Testament oder die Bibel von Gottesfurcht spricht und es abmünzt an Menschen, dann wird dort beschrieben, dass da ein echter Glaube dahinter ist. Also nicht traditionell, nicht religiös, sondern sie waren gottesfürchtig. Beide. Und er war ein Priester im Tempel. Und er war nicht nur ein Priester, sondern zur damaligen Zeit erzählen uns die Historiker, dass es 20.000 Priester gab. Nicht nur einen. Und sie wurden alle eingeteilt, dem priesterlichen Dienst zu tun. Nun, die beiden haben geglaubt, waren gottesfürchtig. Es gab aber ein Aber. Ein Aber war in ihrem Leben. Und zwar, sie konnten keine Kinder kriegen. Elisabeth war unfruchtbar. Und sie haben geglaubt und gehofft. Geglaubt und gehofft. Sie haben geglaubt und gehofft. Sie haben gebetet und gehofft. Sie haben geglaubt und gehofft. Sie haben geglaubt und gehofft. Bis sie merken, eben streikt die Biologie. Bis sie merkten, es ist ganz vorbei. Jetzt sind wir nun alt. Irgendwie lässt uns das an eine alttestamentliche Geschichte erinnern, gell? An Abraham und Sarah. Aber sie hatten vielleicht in dem Augenblick, sie waren in diesem Tunnel. Wir waren in diesem Tunnel, wo sie sagten, was dieser eine Punkt angeht, haben wir keine Hoffnung mehr. Ich habe heute eine Botschaft für uns. Vielleicht haben wir hier noch Raum hinzuhören. Was ist mit den verstorbenen Hoffnungen? Ich erinnere mich an die Predigt von Pastor Gianni Gaeta, wo er davon gesprochen hat, wie sieht es denn mit den Träumen unseres Lebens aus, die nicht mehr am Leben sind. Und als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir das ein. Elisabeth und Zacharias haben das Gleiche erfahren. Sie haben keinen Grund mehr gehabt zu hoffen, was der Traum ihres Lebens anging. Sie hatten ihr ganzes Leben gehofft auf dieses eine. Aber dann wussten sie, jetzt kann es nicht mehr geschehen. Es gab eine Zeit, es kann, aber dann wussten sie, jetzt ist es menschlich unmöglich. Und während ich diese Biografie beschreibe, wünsche ich mir sehr, dass irgendwie bei dir, hier vor Ort und auch zu Hause, irgendetwas aktiviert wird. Ich mache eine Nachlese von dieser Predigt, von diesem italienischen Prediger aus Wien, der gesagt hat, wie sieht es mit deinen Hoffnungen aus, mit deinen Träumen aus? Wie sieht es da aus? Träume, die erfroren sind. Hoffnungen, die begraben sind. Jeder von uns, denke ich, kann es irgendwie doch nachfühlen. Sicherlich gibt es der eine oder andere, sagt du, okay, bei mir ist alles online im Moment. Aber wenn du irgendwie spürst, was will Gott heute ansprechen? Um welche Hoffnung, die ich längst begraben habe, handelt sich das? Um welchen Traum? Ich, kannst du nachfühlen, und ich bin mir sicher, dass du es kannst, was es bedeutet, unerfüllte Sehnsüchte zu haben? Wie sich das anfühlt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es keiner hier versteht. Jeder von uns kennt diesen Weg, kennt diese Erfahrung. Wenn eine Sehnsucht, die tief im Herzen verankert ist, nicht erfüllt wird, unerfüllt bleibt. Und ich spreche in erster Linie zu gläubigen Menschen, auch zu gläubigen Menschen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich bin jetzt mittendrin, aber ich bin in der Einführung. Wenn der Glaube sich richtig anfühlt, aber nicht mehr lebendig ist. Wenn der Glaube sich richtig anfühlt, aber nicht mehr lebendig ist. Nicht mehr das Herz schlägt. Kennen wir das, wenn man Gott noch treu ist, aber man ist nicht mehr verliebt? Die Predigt von Pastor Heiko letzte Woche. Es war wie eine Botschaft zu sagen, Gott ist in dich, an dich verliebt. Aber ich frage mich, als ich das gehört habe, bin ich noch in Gott verliebt? Und so ist es auch im Leben. Man ist treu, man hält die Regeln, man kennt den Weg. Aber es ist hier nichts mehr da. Kann es sein, Zacharias, du Priester im Hause Gottes, kann es sein, Elisabeth, dass ihr auch so einen Moment habt in euer Leben? Kann es sein, dass Menschen heute hier sind, die sagen, ich kenne den Glauben und ich meine es ernst und ich weiß, dass was ich glaube, sich richtig anfühlt? Es lebt nicht mehr. Es ist nicht lebendig. Und das ist der Unterschied. Und ich wünsche mir, dass aus dieser Adventspredigt heute hier und wer das hört, eine heilende Kraft ausgeht, dass mich dahin führt, dass ich wieder hoffen kann und wieder träumen kann. Kennst du es? Darf ich die Spirale noch tiefer ansetzen? Wenn man sich mit dem Alltag arrangiert. Kennst du es? Wenn ich funktioniere. Du gehst abends nach Hause schlafen und sagst, naja, heute habe ich irgendwie funktioniert. Gerade so. Kennst du es, wenn in so einer Lage, einer tiefen Unzufriedenheit, und du funktionierst, aber eigentlich ist keine Seele mehr da. Eigentlich fühlt sich das so hohl und so leer an, mein Alltag. Wir nennen es Alltagstrott. Und kennst du es, wenn du plötzlich auf Überlebensmodus schaltest? Hauptsache, den Tag heute überleben. Schlimm ist es, wenn du es dir schon morgen sagst. Hauptsache, heute irgendwie überleben, im Sinne, dass ich das emotional und seelisch schaffe, den Tag zu überleben. Kennst du es, wenn plötzlich nicht mehr ein anderer dein Nächster ist, sondern du selbst wirst zu deinem Nächsten? Was absolut nicht im Gottes Sinne ist. Aber jeder ist sich selbst der Nächste. Und wenn alle schauen nur danach, dass ich bloß diese Runde noch schaffen kann. Ich weiß, sicherlich denken viele, wie dramatisch das alles gerade klingt. Ich betone es so dramatisch, weil ich genau weiß, dass ich auch Treffer habe in dieser Illustration, in dieser Beschreibung. Mit Gott rechnen? Und Zacharias und Elisabeth in diesem Aber, in dieser Hoffnung, haben sie bestimmt nicht mehr mit Gott gerechnet. Die Biologie macht nicht mehr mit. Das Menschliche macht nicht mit. Die Logik macht nicht mit. Warum sollte ich an dem Punkt noch mit Gott rechnen? Kann es sein, dass diese Botschaft heute Morgen unsere Herzen erreicht und dir sagt: Höre nie auf, mit Gott zu rechnen. Höre nie auf. Die Rechnung, die Gott aufgehen lässt, ist über der menschlichen Machbarkeit hinaus. Denn wir kennen ja das Ende der Geschichte. Ich weiß, ihr habt vorgespult. Ihr kennt das Ende der Geschichte. Aber ich will es hier nochmal betonen. Und ist hier jemand, darf ich bitte fragen, oder hinter dieser Kamera, in diesem Fernseher, wo du gerade uns zuschaust, ist da jemand, der noch mit Gottes Handeln rechnet? Der noch mit Gottes Hilfe rechnet? Mit was rechnest du denn? Wie ist denn deine Kalkulation? Ist jemand da, der mit Gottes Handeln rechnet? Oder bin ich so beschäftigt mit dem Aber, mit dem Grabstein von dem, was ich gehofft habe, mit meinen Problemen? Und die Frage, die uns hier heute am ersten Advent gestellt wird, und auch wenn du das erste Mal in so einer Kirche bist und hörst zu, ich rede hinein in deine Lebensgeschichte, ich rede hinein in dein Leben hinein, bist du ein Mensch, der Gott noch etwas zutraut? Traust du Gott was zu? Hast du den Mut, heute in diesem Ort und unter dem, was wir hören, Gott etwas zuzutrauen? Ihm zuzutrauen, dass er dein Leben eine völlig neue Perspektive geben kann? Dass er deinem Leben eine Wende geben kann? Dass eine Wendung geschehen kann. Zacharias, Elisabeth, habt ihr noch damit gerechnet, dass diese Wende in euer Leben kommt? Habt ihr noch damit gerechnet, dass Gott mit euch einen Plan hat? Dass ihr in der Geschichte Gottes hineingepflanzt werdet? Gott sieht dein Herz. Ich mache eine Pause, was diesen Drama angeht. Aber habe ich irgendwie eine Ecke deines Herzens getroffen und beschrieben? Eine Ecke meines Herzens habe ich beschrieben. Die Geschichte. Dieser Priester hat immer davon geträumt, eines Tages unter den 20.000 Priestern in Jerusalem einmal den Dienst im Heiligtum tun zu dürfen. Und weil es so viele waren, wurde das losgezogen. Er gehörte, es waren ungefähr 24 Gruppen. Circa pro Gruppe waren das 800 Priester. Und er gehörte einer dieser Priesterschaft. Und irgendwie los, ein Leben lang losgezogen. Nein, nicht das Vorrecht zu haben, am Adventskranz des Heiligtums mal Dienst zu tun. Ich erkläre euch das. Im Heiligtum, im jüdischen Tempel, ist zweimal am Tag ein Priester eingegangen, angezogen mit seiner Priestertracht, und er konnte den heiligen Raum betreten. Und in diesem heiligen Raum befanden sich drei Gegenstände. Vor dir, wenn du reingekommen bist, war das sogenannte Räucheraltar. Ich vergleiche den Räucheraltar heute mit unserem Adventskranz. Links der siebenarmige Leuchter. Und rechts ein Tisch mit 12 Brote. Und in diesem Raum durfte nur ein Priester rein. Zacharias erlebt endlich ein Treffer. Das Los zieht ihm. Das war wahrscheinlich das einzige Mal in seinem ganzen Leben. Bei 20.000. Und jetzt zieht es los, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und er steht da und er dient am Räucheraltar. In diesem Moment des Tages, der Räucheraltar sah ungefähr aus wie ein Adventskranz, nur quadratisch. Und da wurde Weihrauch gegeben, geopfert. Und es gab einen Rauch. Und gleichzeitig, wenn der Priester diesen Dienst tut, steht das Volk draußen und sieht, wie der Rauch von diesem Altar steigt. Und das bedeutet unsere Gebete. Unsere Gebete werden erhört oder sie kommen zu Gott. Und wisst ihr, was da passiert? Du stehst ganz alleine in diesem Raum. Es ist dunkel. Das einzige Licht, die einzige Lichtquelle ist der siebenarmige Leuchter. Da war kein Neonlampen oder sowas. Und es hat geglänzt in diesem ganzen Raum, und zwar die Wände aus Gold. Könnt ihr das sehen? Und wie dieser siebenarmige Leuchter, die Menorah, eine Lichtquelle ist. Und der Priester hat sich überall gesehen, überall, wo er sich gedreht hat. Es hat gespiegelt. Und oben die Decke, da waren Cherubine, Engelsformen gewoben. Und er sah zum Himmel und er sah die Engel. Er sah um sich. Alles widerspiegelte sich. Und er steht am Räucheraltar. Und symbolisch bringt er die Gebete des Volkes. Und was geschieht? Der pflanzt sein Gebet, wo er keine Hoffnung mehr hatte, mit in diesen Weihrauch. Der alte Zacharias hat tatsächlich noch gebetet: Gott, schenk uns einen Sohn oder schenk uns ein Kind. Wisst ihr, was passiert? Jana, also wenn ich da drin gewesen wäre, wären die Hosen voll. Plötzlich erscheint ein Engel in diesem heiligen Ort. Könnt ihr euch vorstellen? Deswegen der Engel, fürchte dich nicht. Versteht ihr es? Fürchte dich nicht. In dieser Atmosphäre fürchte dich nicht. Oh mein Gott. Und das war Gabriel. Und er hat nichts anderes zu sagen als: Zacharia, dein Gebet ist erhört. Oh mein Gott. Wer möchte heute am Rauchopferaltar opfern? Heutzutage, wisst ihr, was das ist? Dieses Altar von Weihrauch. Wir brauchen keine Gegenstände mehr. Das ist unser Vertrauen auf Gott. Unser Gebet zu Gott, es ist unser Worship, es ist unser Lobpreis, es ist unsere Anbetung, unsere Danksagung. Und mittendrin kann es sein, dass der 27. November ein Tag ist, wo du deine zerplatzten Träume, erfroren Träume, deine vergrabenen Hoffnungen wieder aktivierst. In dieser Hoffnung, die in Gott ist. Kann es sein, dass heute der Tag ist, wo du es noch, noch, neu, neu. Und wisst ihr, für was ich gebetet habe heute Morgen? Herr, schenke uns eine geistliche Erneuerung. Nicht, dass der Glaube sich gut anfühlt alleine, sondern dass der Glaube lebendig ist. Und wenn Menschen hier heute sitzen und sagen, ich gehöre zu denen, gottesfürchtig, ich glaube. Aber das, es ist hohl. Ich brauche neuen Inhalt, eine neue Erfahrung. Mein Glaube braucht Erneuerung. Dann sage ich dir, du bist hier heute hier an der richtigen Stelle. Das Los hat dich gezogen. Quatsch, Gott hat dich geführt. Gott hat dich geleitet heute. Und Zacharias, ja, du denkst wirklich nicht, dass das der Los war. Gott hat dich gebracht in diesem Heiligtum, damit er zu dir spricht. Und der Engel, hey, 400 Jahre hatte das Volk Israel ein Schweigen hinter sich. Und es fängt an mit dem Zacharias. Es fängt an mit ihm, sagt, du wirst Papa von einem Jungen und du wirst ihn Johannes heißen. Und dieser Junge wird ein Wegbereiter sein für den Messias, für Jesus. Er wird hingegeben leben. Er wird Geschichte schreiben. Er wird ein Wegbereiter sein. Und ich werde mein Volk heimsuchen. So, und jetzt kommt's. Sag mal mit mir, jetzt kommt's. Der Zacharias sagt, was für ein Quatsch. Engel, Gabriel, ja, Bio. Wie soll das geschehen? Zacharias, hast du nichts von Abraham gelernt? Hast du nichts von Sarah gelernt? Kennt ihr die Geschichte? Wie soll das geschehen? Und dann sagt der Engel, hör mal, du brauchst Zeit zum Nachdenken. Deswegen gehst du hier raus sprachlos. Du gehst von diesem Heiligtum erstmal sprachlos raus. Leute, habt keine Angst, wenn Gott dich mit Sprachlosigkeit segnet. Wenn er dich segnet, indem du nicht mehr diese inneren Diskussionen führst und dieses Ja, aber, wenn, aber, ja, das, ja der Aberglaube. Hast du schon mal so gebetet, oh Herr, mach mich sprachlos. Mit meinem Inneren sprechen. Und Zacharias brauchte das. Und der Engel sagt, so, jetzt kriegst du es. Denk mal drüber nach. Was dem Menschen unmöglich ist, ist Gott möglich. Amen. Und es ist die Heimsuchung Gottes. Hat diesen Mann sprachlos. Er ging draußen und die Leute sagen, sag mal, wo kommst du denn her? Warum bist du so spät? Er konnte nicht mehr reden. Er konnte nicht mehr reden. Er war im Moment abgestellt. Ist gut, mal so einen persönlichen Lockdown zu haben. So innerlich. Innerlich. Wir diskutieren zu sehr mit uns selbst. Und wir diskutieren zu sehr um die Sache herum. Alive Church, diskutiere weniger und glaube mehr und vertraue auf Gott mehr. Und das sage ich für jeden Einzelnen, wo du Hoffnung verloren hast, dass dein Ehemann sich bekehrt, dass deine Ehefrau sich bekehrt, dass deine Kinder, und da, wo du Hoffnung, deine persönlichen Träumen. Herr, mach uns, gib uns eine heilige Sprachlosigkeit. Und der hat Zacharias erlebt. Und wisst ihr, was geschehen ist? Es ist passiert. Elisabeth wurde schwanger. Elisabeth bekam einen runden Bauch. Elisabeth stand kurz vor der Geburt. Elisabeth hat geboren. Und da kamen die Verwandten, so heute, wie bei dieser Einsegnung hier. Da waren die Verwandten alle da. Elisabeth. Und Zacharias konnte immer noch nicht reden. Elisabeth, welchen Namen wirst du geben? Jetzt schaut mal. Achtung. Was bedeutet Zacharias? Der Name Zacharias, auf Italienisch, Zacharia, bedeutet, der Herr hat sich erinnert. Sag mal, Gott, du bist doch allwissend. Für was sollst du dich erinnern?
Aber Gott sagt, ich vergesse keiner deiner Hoffnungen. Ich vergesse keinem deiner Gebete.
Und was heißt Elisabeth? Wollt ihr es wissen? Elisabeth heißt nichts anderes als der Herr schenkt seine Gnade. Elisabeth, der Herr schenkt Gnade. Oder besser gesagt, Gott ist die Fülle. Gott ist Erfüllung. Gott ist die Fülle. Zacharias, der Herr erinnert sich. Elisabeth, Gott ist die Fülle. Dann sagt die Elisabeth, die Verwandten haben gesagt, du nennst das den jungen Zacharias. Nein, das war Tradition, dass er den Namen des Vaters nimmt. Elisabeth kommt und sagt, wir wissen schon, wie der heißt. Johannes, das bedeutet, Gott schenkt Gnade. Das heißt Johannes, geliebt, begnadet von Gott. Zacharias, ich rufe dich heute. Der Herr erinnert sich. Er erinnert sich. Er vergisst niemanden. Er vergisst dich nicht. Elisabeth, Gott ist die Erfüllung. Er ist die Fülle. Er ist alles, was du brauchst. Elisabeth, Zacharias, Gott ist die Fülle. Gott erinnert sich. Und Gott schenkt seine Gnade. Den Johannes, Zacharias, Elisabeth, Johannes. Er spricht zu dir. Gott erinnert sich. Er vergisst nichts. Er vergisst nur eines. Er vergisst meine Sünde. Aber er vergisst nicht mein Gebet. Er vergisst nicht meine Hoffnung. Er vergisst nicht meine Träume. Er vergisst nicht die Momente, wo ich geglaubt habe. Er vergisst sie nicht. Und er erfüllt sie in seiner Weise und zu seiner Zeit. Und die Verwandte protestieren. Das kannst du nicht machen. Und da endet die Sprachlosigkeit von diesem Mann. Der hat sich mehr ausgehalten. Und ich sage es in meinen Worten, er schreit hinein, er hat es aufgeschrieben. Johannes soll er heißen. Das erinnert mich an etwas. Es ist nur die Gnade. Es ist nur die Gnade. Nichts anderes. Alleine bleibt. Und er schießt ein Live-Worship-Song von seinem Mund heraus. Ein Lobgesang. Und ihr könnt es nachlesen. Im ersten Kapitel Lukas, Verse 68 bis 79. Der Lobgesang des Zacharias. Man nennt es den sogenannten Benediktus. Gelobt sei Gott. Der Gott Israels. Und dann fängt er an, Gott zu loben und zu preisen. Seine Güte. Und die Leute sagten, war der nicht stumm 9 Monate? Und das Erste, was er macht, ist Gott zu loben, statt zu sagen, Leute, ich bin wieder hier. Ihr könnt mit mir wieder reden. Ihr könnt mit mir wieder schwätzen. Eine gottgeschenkte Sprachlosigkeit führt dich zum Gottbekenntnis. Und das Erste, was aus ihm herauskommt, sein Lob zu Gott, dem Benediktus, wo er sagt, gelobt sei der Gott, mein Gott. Und er endet diesen Lobgesang, er endet es mit diesen Versen, Vers 78. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen. Er beschreibt Jesus. Gott sandte seinen Sohn. Und ich habe eine Botschaft für uns heute. Durch Güte und Gnade wird Gott dich heimsuchen mit dem Licht des Himmels. Er wird dich heimsuchen. Er wird dafür sorgen, dass du wieder hoffen kannst. Er wird dafür sorgen, dass du glauben kannst. Er wird dafür sorgen, dass dein Glaube sich nicht nur gut anfühlt, sondern auch lebendig ist. Dass du das bekennen kannst, dass du das leben kannst, dass du das bist, was du glaubst. Und hier sitzen Menschen, vielleicht langjährige Mitarbeiter, langjährige Gläubigen, wo du sagst, die Lebendigkeit ist nicht mehr da. Du wirst dieses Benediktus singen. Du wirst diesen Lobgesang wieder singen. Und du wirst sagen, ja, das Licht des Himmels, das Licht des Himmels. Und jedes Mal, wenn du deinen Adventskranz anguckst in diesen 4 Wochen, denk daran, eine Zeit der geistlichen Erneuerung steht vor deiner Haustür. Denk daran, Gott will dich erneuern. Er will dein Glaube und dein Vertrauen in ihn erneuern. Alive Church, bist du da? Gott will uns erneuern. Unseren Glauben erneuern. Unser Innerstes erneuern. Erneuerung des Glaubens. Wie bei Zacharias. Wollt ihr den Titel meiner Predigt hören? Wollt ihr es wissen? Schenkt mir das Bild dazu. Ich habe eine Botschaft für dich. Du Tunnel-Einwohner. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Ich spüre das im Geist, wie Menschen sich in einem Tunnel gerade finden. Und du glaubst, Mann, du denkst, wann kommt endlich das Ende? Ich habe eine frohe Botschaft zum ersten Advent in diesem Jahr. Am Ende des Tunnels, da ist Licht. Und dieses Licht ist die Offenbarung der Gnade und Liebe Gottes. Dieses Licht ist für dich in Vers 79. Illuminati. Das ist keine Netflix-Serie. Illuminati. Und da heißt es im Vers 79, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen. Im Schatten des Todes heißt nicht, dass du schon tot bist. Es bedroht dich etwas. Es bedroht dich eine Krankheit. Es bedroht dich eine Hoffnungslosigkeit. Es bedroht dich Depression. Es bedroht dich Angst. Es bedroht dich. Es bedroht dich. Was bedroht dich? Was unterdrückt dich? Das ist der Schatten des Todes. Und ich sage dir, das Licht des Himmels hat sich aufgemacht, um dich zu erleuchten. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es gibt Licht, wo du denkst, diese Krise hört nicht mehr auf. Nein, sie wird aufhören. Es ist Licht da. Wo du keine Hoffnung mehr hast für deine Ehe, wo du keine Hoffnung mehr hast für Partnerschaft, wo du keine Hoffnung hast, jetzt komm, bring die ganze Liste. Sammeln wir die ganze Liste. Es ist Licht am Ende des Tunnels. Und dieses Licht erleuchtet dich. Darf ich etwas sagen? Aus der Kante dieser Bühne. Jesus ist nicht nur das Licht am Ende des Tunnels, sondern ist auch das Licht im Tunnel. Wer glaubt das? Er ist auch das Licht im Tunnel. Und ich will heute von ganzem Herzen für Menschen beten, die diese dunklen Momente gerade durchgehen. Lass uns das zusammen sagen. Es werde hell. Hell. Du sollst neu nach vorne schauen und du sollst den lebendigen Gott erleben und erfahren. Lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen. Lass uns beten, ihr lieben Christen, lass uns beten, lass uns beten, lass uns beten. Versucht euch wieder zu finden in diesem heiligen Ort, vor dem Rauch, vor dem Räucheraltar. Lass uns beten. Wie viele Tunnel sind da? Wie viel Dunkelheit ist da? Komm, erleuchte, erleuchte, erleuchte. Es passiert gerade. Ich spüre das, wie das gerade passiert. Zacharias hat dieses Lied nicht anders so gesungen. Ich spüre die Gegenwart Gottes, ihr Lieben, die ist hier. Zacharias hat nicht nur dieses Lied gesungen, sondern es heißt ein Vers vorher. Erfüllt im Heiligen Geist. Erfüllt im Heiligen Geist. Voll des Heiligen Geistes. Singt ihr diesen Benediktus. Dieses Bekenntnis. Ihr jungen Menschen. Wir Ältere, es ist Licht am Ende des Tunnels. Heiliger Geist, komm. Bring Licht hinein. Sprich dein Reden. Dein Reden. Wir lieben deine Gegenwart, Heiliger Geist. Du bist mehr als der Engel Gabriel. Du bist Gott. Du bist hier. Du umarmst jeden. Heiliger Geist, komm. Mehr. Erleuchte uns. Erleuchte uns. Erleuchte uns. Erleuchte uns, Herr. Erneuere den Glauben. Erneuere die Kraft des Glaubens. Mach es lebendig. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels dich besuchen, um dich zu erleuchten, die du in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzt. Und um dich auf den Weg des Friedens zu leiten. Und jetzt ist dran. Es ist Freiheit da. Ich spüre so tief die Gegenwart Gottes hier. Es ist nicht die Gegenwart eines Engels, es ist die Gegenwart unseres Herrn. Er ist hier. Wir sehen ihn nicht, aber wir spüren ihn. Wir wissen, dass er hier ist, durch seinen Geist. Jesus ist hier. Er ist das Licht des Himmels. Jesus ist hier und er erleuchtet dich mit seiner Gnade, mit seiner Liebe. Er zeigt dir, dass am Ende des Tunnels Licht ist und Hoffnung ist. Und du wirst es erleben. Und in diesem Augenblick werden Hoffnungen, die begraben sind, auferstehen, auferweckt werden. Und ich möchte noch zum Schluss, ihr Lieben, noch zum Schluss von diesem letzten Vers 79. Und er wird dich auf dem Weg des Friedens leiten. Es ist Zeit, dass du mit deiner Vergangenheit Frieden schließt. Er führt dich dahin, dass du Frieden haben kannst über dem, was geschehen ist. Was war, war. Es ist ein ernster Moment jetzt. Er führt dich und gibt dir Frieden, was deine Vergangenheit angeht. Ihr seid Menschen, die darunter leiden, was aus ihr Leben geworden ist. Aber Gott sagt es, die Zeit des Leidens wird heute aufhören. Du wirst Frieden haben über das, wie dein Leben geworden ist. Aber du wirst eine neue Hoffnung bekommen, dass Gott dein Leben in seiner Hand hat. Dass er das verändert. Dass er es schön macht. Er nimmt dir die Angst vor der Zukunft weg. Und er gibt dir die Freiheit, mit dir selbst Frieden zu schließen und mit deinen Mitmenschen. In dem Namen von Jesus. Lass uns unsere Hände heben. Heiliger Geist, ich segne jeden Einzelnen und ich bitte dich, dass jeder in diesem Raum, besonders die, die Jesus Christus nicht persönlich kennen, dass du, Heiliger Geist, diese Menschen erleuchtest. Und ich danke dir für deine Liebe, für deine Kraft, für deinen Frieden, für deine Barmherzigkeit. Offenbare du das Licht des Himmels. Offenbare du das Licht des Himmels.